Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 24. September. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit Folgendem. Wieder auf freiem Fuß. Der britisch-ägyptische Aktivist Alaa Abd El Fattah wurde nach jahrelanger Haft Anfang Woche begnadigt und ist seit gestern frei.
Alaa Abd El Fattah wurde auch ein bisschen zum Symbolbild der Proteste,
sagt Nathalie Wenger von Amnesty International über den Aktivisten. Und seit 30 Jahren da für Opfer von Krieg und Folter. Das Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuzes feiert dieses Jahr ein Jubiläum.
Wir lernen sie kennen, wir lernen ihre Geschichte kennen und es ist immer etwas, was gemeinsam passiert. Das finde ich etwas, was man am Ambulatorium immer wieder erleben kann und was auch sehr schön zu sehen ist. Wir lernen alle voneinander,
sagt Marianne Jossen über ihre Arbeit. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Biu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages und schauen nach Biel.
Die Stadt muss sparen, ganze 30 Millionen Franken. Der Gemeinderat stellt nun ein Sparprogramm vor. Man habe darauf geachtet, dass die Maßnahmen nicht die verletzlichsten Personengruppen treffen. Konkret gestrichen wird unter anderem die Drohnenshow am 1. August. Auch bei der Reinigung von öffentlichen Gebäuden wird gekürzt. Zusätzlich sollen auch die Steuern um einen Zehntel erhöht werden. Der Stadtrat von Biel debattiert im November über das Sparpaket.
Die Krankenkassenprämien steigen auch im nächsten Jahr.
Das hat das Eidgenössische Departement des Inneren gestern bekannt gegeben. So steigen die mittleren Krankenkassenprämien im nächsten Jahr über 4%. Als Ursache für die steigenden Prämien nennt das Departement die Alterung der Bevölkerung, neue Behandlungsmöglichkeiten, eine steigende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen sowie Tariferhöhungen im stationären und ambulanten Bereich. In den kommenden Jahren treten Gesetzesänderungen in Kraft, die das Kostenwachstum bremsen sollen. So tritt ab nächstem Jahr etwa der Gegenvorschlag zur Prämienentlastungsinitiative in Kraft. Die Kantone werden neu verpflichtet, einen Mindestbetrag zur Prämienverbilligung zu leisten. Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider hat gestern angekündigt, im nächsten Monat einen runden Tisch zu halten, um weitere Maßnahmen zu beschließen.
Mehr Arbeitszeit, weniger Ruhezeit im Homeoffice. Diesen Regeln hat der Nationalrat gestern zugestimmt.
Die beschlossenen Änderungen im Arbeitsrecht sehen vor, dass sich die maximale Zeitspanne für die tägliche Arbeitszeit im Homeoffice verlängert. Die Mindestruhezeit soll um 2 Stunden gekürzt werden. Vorgesehen ist dafür das explizite Recht auf Nichterreichbarkeit. Dieses soll nun für alle gelten, nicht nur für jene Angestellte, die zu Hause oder außerhalb ihres Betriebs arbeiten. Die bürgerliche Mehrheit argumentiert, es werde so einfacher, Familie, Beruf und Betreuungsaufgaben zu vereinen. SP und Grüne befürchten jedoch schlechtere Arbeitsbedingungen und weniger Gesundheitsschutz.
Vorläufig Aufgenommene sollen erst nach 10 und nicht nach 5 Jahren einen Antrag für eine Aufenthaltsbewilligung einreichen dürfen.
Der Ständerat hieß gestern eine Motion aus den Reihen der SVP gut gegen die Empfehlung des Bundesrates Beat Jans. Eine Aufenthaltsbewilligung erhielten lediglich gut integrierte, vorläufig Aufgenommene, so Jans. Eine Verschärfung sei deswegen nicht notwendig. Die Ratslinke warnte zudem vor einer drohenden Prekarisierung, unterlag im Ständerat aber deutlich.
Ins Ausland. Die EU-Abgeordnete Ilaria Salis behält ihre Immunität.
Die linke Parlamentarierin stand im Visier der ungarischen Regierung. Ministerpräsident Viktor Orbán warf ihr vor, vor 2 Jahren in Budapest Demonstrierende schwer angegriffen zu haben. Ungarn beantragte deshalb die Aufhebung ihrer Immunität. Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments entschied gestern, Salis Immunität bleibt bestehen. Der Hintergrund: Salis soll an einem Protestmarsch gegen Rechtsextremismus teilgenommen haben. Salis wurde festgenommen und saß 15 Monate in ungarischer Haft. Dort drohten ihr bis zu 24 Jahren Gefängnis. Im Prozess wurde sie laut der Taz in Handschellen und an einer Leine vorgeführt. Nach ihrer Wahl ins Europaparlament kam sie frei. Wegen derselben Vorfälle in Budapest steht derzeit auch die deutsche Antifaschistin Maya T. vor Gericht.
Donald Trump kritisiert Russland offensiver. Trump vollzieht damit eine regelrechte Kehrtwende.
Trump glaube, dass die Ukraine alle seit der Invasion 2022 an Russland verlorenen Gebiete zurückgewinnen könne, so der US-Präsident. Trump behauptet, Russland befinde sich in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und fordert die NATO-Staaten auf, die Einfuhr von russischem Öl zu stoppen, das berichtet der britische Guardian. Bisher wurde befürchtet, Trump werde die Ukraine dazu zwingen, Gebiete an Russland abzutreten.
Die 3 westafrikanischen Staaten Niger, Mali und Burkina Faso kündigen an, den Internationalen Strafgerichtshof zu verlassen.
Wie Al Jazeera berichtet, haben die 3 Länder ihren Austritt gestern Abend in einer gemeinsamen Stellungnahme bekannt gegeben. Darin bezeichnen sie den Internationalen Strafgerichtshof als Instrument der neokolonialen Repression. Niger, Mali und Burkina Faso werden nach Putschs in den letzten Jahren alle 3 von Militärregierungen geführt. Die 3 Länder haben bereits die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS verlassen.
Im Süden Chinas werden 2 Millionen Menschen evakuiert. Die Behörden haben die höchste Taifunwarnstufe ausgerufen.
Denn der Super-Taifun Ragasa soll heute auf die südchinesische Küste treffen und auch Hongkong verwüsten. In Taiwan sind bereits mindestens 14 Menschen durch Ragasa ums Leben gekommen. Super-Taifune erreichen Geschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass sich die Stürme immer näher an der Küste bilden und schneller an Stärke zunehmen.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Der morgige Donnerstag verspricht weitgehend trocken zu bleiben. Es ist aber nach wie vor bedeckt und frisch. Die Tageshöchstwerte liegen bei 13 Grad. Der Freitag wird wieder regnerisch bei um die 11 Grad. Etwas freundlicher präsentiert sich das Wochenende. Am Samstag wird es teilweise sonnig bei bis zu 14 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ägyptens Sicherheitsapparat lässt kaum zu, dass die eigene Bevölkerung protestiert und Widerstand leistet. AktivistInnen werden verfolgt und sie werden jahrelang ins Gefängnis gesteckt. Umso überraschender hat Ägyptens Präsident Assisi den bekannten Aktivisten Ala Abdel Fattah Anfang Woche begnadigt. Jahrelang hatten Abdel Fattahs Familie und Menschenrechtsorganisationen für dessen Freilassung gekämpft. Auch Amnesty International setzt sich schon lange für den ägyptisch-britischen Aktivisten ein. Ich wollte von Nathalie Wenger, Verantwortliche für Afrika und den Nahen Osten bei Amnesty International Schweiz, wissen, wer Ala Abdel Fattah ist.
Ala Abdel Fattah ist ein Programmierer, Blogger, aber eben vor allem auch ein Aktivist.
Ala Abdel Fattah wurde bereits zu Beginn seines Aktivismus juristisch verfolgt. Große Bekanntheit erlangte Abdel Fattah während der Revolution im Jahr 2011. Die sogenannten Tahrir-Proteste führten damals zum Sturz des Langzeitmachthabers Hosni Mubarak. Ala Abdel Fattah setzte sich weiter für die Menschenrechte in Ägypten ein, nachdem Assisi an die Macht gekommen war.
Ala Abdel Fattah wurde auch ein bisschen zum Symbolbild der Proteste, weil er wurde 2014 schon mal festgenommen beim Protest gegen ein verschärftes Demonstrationsgesetz. Also er hat sich eigentlich für das Recht auf Protest in Ägypten eingesetzt.
Seither saß Abdel Fattah immer wieder wegen seines Aktivismus in Haft. Das letzte Mal verhaftet wurde er Ende September 2019. Erst 2 Jahre später wurde er von einem Gericht verurteilt.
Ihm wurde eigentlich Falschinformation vorgeworfen. Es wurde aber nicht wirklich gesagt, worauf sich diese Falschinformationen beziehen. Ein Panel der UNO hat dann schließlich herausgefunden, dass es sich wahrscheinlich um einen Facebook-Post von Ala Abdel Fattah handelt, wo er über den Tod eines Gefängnisinsassen schreibt und quasi die Umstände in Frage stellt des Todes.
Seine Haftstrafe endete im letzten Jahr. Dennoch kam Ala Abdel Fattah nicht frei. Anfang Woche gab der ägyptische Präsident Assisi bekannt, dass er Abdel Fattah und 5 weitere Gefangene begnadigt hat. Dass Abdel Fattah aus dem Gefängnis kommt, ist das Resultat jahrelanger Kampagnen von Menschenrechtsorganisationen und seiner Familie. Nathalie Wenger von Amnesty International Schweiz sagt, besonders wichtig dabei sei Abdel Fattahs Mutter gewesen, die Menschenrechtsverteidigerin Leila Suef.
Sie war fast 300 Tage lang in den Hungerstreik getreten in Großbritannien. Sie ist in Großbritannien zu Hause mittlerweile und sie hat da auch immer vor der Downing Street gekämpft, quasi, um auf die Situation ihres Sohnes aufmerksam zu machen. Und sie hatte dann auch mehrmals, oder zumindest einmal, wo wir wissen, aber ich glaube mehrmals, Audienzen beim britischen Premierminister Keir Starmer.
Wie die ägyptische Online-Zeitung Mada Masr schreibt, ist Ala Abdel Fattah seit gestern wieder frei und mit seiner Familie vereint. Pressebilder zeigen, wie Leila Suef ihren Sohn voller Glück und Erleichterung in Empfang nimmt. Nathalie Wenger wertet die Begnadigung als großen Erfolg für die Menschenrechte. Sie weist zugleich darauf hin, dass dieser Schritt überfällig gewesen sei.
Seine Begnadigung beendet zwar eine schwere Ungerechtigkeit, aber ist letztendlich auch nur ein Zeichen dafür, wie viel es eben braucht, wie viel Aktivismus, wie viel Engagement es braucht, um eben jemanden aus Ägypten freizubekommen aus den Gefängnissen. Ich denke, Ala Abdel Fattah hatte hier auch das Glück, dass er eben eine Galionsfigur war und so viele Leute sich für ihn mobilisierten letztendlich.
Rabe Info.
Vor 30 Jahren wurde das Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuzes errichtet. Über 5.700 Personen wurden bisher von Fachpersonen begleitet. Derzeit kommen die PatientInnen am häufigsten aus Afghanistan, der Türkei, Syrien, Sri Lanka, Iran und Irak. Marianne Jossen leitet das Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuzes. Simon Keller hat sie dort getroffen und wollte von ihr wissen, was der Auslöser für die Schaffung des Zentrums war.
Ja, wenn wir uns in die 80er und 90er Jahre zurückversetzen, dann war es so, dass in der Schweiz damals mehr geflüchtete Menschen angekommen sind, die nicht aus Europa kamen. Und wo man gemerkt hat, diese Menschen tragen Erfahrungen mit sich, mit denen man hierzulande überfordert war und die sie auch anders erzählen, als wir das tun. Und dann hat man gemerkt, es braucht ein Zentrum, wo man diese interkulturelle Arbeit an den traumatischen Erlebnissen machen kann. Und deswegen wurden wir gegründet.
Das Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuzes, das ist das erste Therapiezentrum dieser Art in der Schweiz. Sie sind eine Einrichtung in der Schweiz, die diese Traumata in einem interkulturellen Kontext behandelt. Was muss man sich darunter genau vorstellen?
Man kann sich darunter vorstellen, dass verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen verschiedene Arten haben, über die psychische Gesundheit zu sprechen. Es gibt, ich weiß das zum Beispiel, ein tamilisches Wort für psychische Gesundheit, das übersetzt einfach psychische Gesundheit. Es gibt aber auch noch ein anderes Wort, das kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen, aber ein anderes Wort, das sagt so etwas wie Herzkrankheit. Und es geht genau um diese Arbeit, zu verstehen, was drückt mein Gegenüber aus und wie kann ich das übersetzen in unser Verständnis hier, dass wir von psychischer Gesundheit und Krankheit haben.
Und wer kommt zu Ihnen in die Therapien?
Das sind Menschen, die posttraumatische Belastungsstörungen haben. Es sind Menschen, die geflüchtet sind. Es sind Menschen, die Krieg und Folter erlebt haben und die keine unserer Landessprachen sprechen.
Wie gehen Sie damit um, mit diesen unterschiedlichen Herkunftsorten, mit diesen unterschiedlichen Sprachen? Wo finden sich Herausforderungen bei dieser Arbeit mit diesen verschiedensten Menschen?
Die Herausforderungen sind breit. Es ist einerseits, was Sie angesprochen haben, die interkulturelle Dimension, also zu verstehen, wie mein Gegenüber denkt und fühlt und wie es diese Gedanken und Gefühle zum Ausdruck bringt. Es ist andererseits auch die Situation der geflüchteten Menschen hier in der Schweiz, die Herausforderungen, denen sie hier begegnen, mit dem Wohnen, mit dem Arbeiten, mit dem Erlernen der Sprache, mit dem sich zurechtfinden. Das sind sicher wichtige Herausforderungen, die sich stellen.
Sie haben bekannt gegeben, dass besonders viele Personen, die hier Beratung aufsuchen, unter 26 Jahre sind, sehr jung. Warum ist das so?
Das bildet einerseits ab, wer ins Land kommt. Es kommen viele junge Menschen, flüchten in Richtung der Schweiz. Das heißt aber auch, es bedeutet auch, dass wir die jungen Menschen auch deswegen ein besonderes Augenmerk haben, weil es wichtig ist, Traumata so früh wie möglich zu behandeln. Je früher ich das Trauma behandle, desto eher habe ich die Chance, auch gerade für einen jungen Menschen, dass ich noch gut in mein Leben starten kann. Und das ist uns etwas ganz Wichtiges.
Heute ist es das 30-jährige Bestehen dieses Zentrums. Wie blicken Sie auf die Zukunft? Was wünschen Sie sich für das Ambulatorium?
Ich wünsche mir, dass es uns in 30 Jahren nicht mehr braucht. Das ist sicher der größte Wunsch. Das ist ein utopischer Wunsch. Ich denke, es wird leider weiterhin Fluchtbewegung geben. Und für diese Zeit wünsche ich mir, dass wir in einem guten Rahmen arbeiten können, dass wir gute Partnerschaften, die wir jetzt haben, aufrechterhalten können, dass wir nachhaltig finanziert bleiben, dass wir diese Angebote weiterentwickeln können und dass wir unseren Menschen, die wir tagtäglich hier begegnen, eine gute Integration, einen guten Start in die Schweizer Gesellschaft ermöglichen können.
Gibt es einen Moment oder eine Interaktion, die Sie besonders geprägt hat in Ihrer bisherigen Arbeit hier beim Ambulatorium?
Etwas, was ich wichtig und prägend finde, auch in meiner Erfahrung hier, ist zu merken, dass die Dinge gleichzeitig da sind. Es sind die schweren Erlebnisse, die da sind, es ist aber auch das Lachen und die Freude, die da sind. Und dieses Zweifache gibt es, glaube ich, in vielerlei Hinsicht hier am Ambulatorium. Und das ist das andere, was ich mir jetzt gerade noch überlegt habe und was mir, glaube ich, auch wichtig ist, zu sagen, Integration ist keine Einbahnstraße. Es ist immer ein Aufeinanderzugehen. Die Menschen lernen unser Land kennen, unsere Gebräuche kennen, unsere Kultur kennen. Wir lernen sie kennen, wir lernen ihre Geschichte kennen. Und es ist immer etwas, was gemeinsam passiert. Das finde ich etwas, was man am Ambulatorium immer wieder erleben kann und was auch sehr schön zu sehen ist. Wir lernen alle voneinander.
Das war Marianne Jossen. Sie leitet das Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuzes.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und das war das Rabe-Info vom Mittwoch, 24. September. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und für euch am Mikrofon ist Noah Piuxi. Merci fürs Zuhören, macht's gut, hat schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.